All right, folks. Calm down. Go about your business. These jokers will be gone soon. Now, why y'all want to come into my town and start trouble? And scare all these nice people? You ain't got nothing better to do than to come into Bill Sharp's town and show your ass.
Das war ein guter Tipp mit dem nicht hingucken.
Ja, ne?
Schönen guten Morgen, Nils.
Ja, schönen guten Morgen, Manuel. Ist oder auch schönen Abend.
Nee. Ach so, ja, bei dir. Ja, das stimmt. Ich bin gerade erwacht.
Ah ja.
Praktisch. Kaffee noch hier. Ja.
Ich wollte nur gerade sagen, hier ist der Nabel der Welt. Dementsprechend ist das hier die Referenz Zeitzone.
Ja, das stimmt. Nein, der Nabel ist da, wo ich bin. Total subjektiv
wenn du
gesehen.
Meinst, wenn ja. du meinst. Ja, also was ist das hier heute? Liebesgrüße aus Mexiko oder wie ist das jetzt alles jetzt hier zu deuten?
Ja, Maya Love.
Maya Love. Passend zu deinem T-Shirt in so einem schönen Rosé, pinken Ton?
Ja, ich habe nichts anderes. Das ist mein Schlaf-T-Shirt.
Ach so,
wie gesagt,
weil du ja gerade erst aufgestanden bist. Ja,
richtig,
natürlich, ja,
richtig,
logisch.
Richtig. Wie geht's dir? Lange nicht gehört. Wie geht's dir?
Ja, lange nicht gehört. Ja, mir geht's so dünn, das ist üblich. Ich bin vorhin in der S-Bahn gefahren, habe den Fehler gemacht, beim Umsteigen auf der Friedrichstraße ein Fischbrötchen zu essen.
Boah.
Und jetzt habe ich einen recht penetranten Matjes-Geschmack im Mund und zwischen den Zähnen. Da muss ich auch kurz spülen, da muss ich ein bisschen gegenarbeiten.
Ja, ich bin relativ glücklich, dass wir skypen.
Hast du noch keinen Fisch zum Frühstück gehabt?
Ich esse keinen Fisch. Also wenn es nicht sein muss, esse ich kein Seafood. Also, ja.
Wo soll das mit dir alles hinführen?
Jetzt, nee, ist nicht meins. War noch
du da
meins.
In Mexiko und isst kein Fisch?
Ja, Mexiko ist doch hier Pollo, Hähnchen.
Ja, aber du bist doch
und
an der Küste.
Und Guacamole und Tacos und Nachos. Und
ja. Und deswegen hast du auch erstmal schon mal 3 Kilo zugenommen.
Nee, geht, naja, weiß ich nicht, hier ist keine Waage, könnte sein.
Die Mexikaner sind ja nicht bekannt dafür, dass sie besonders schlank sind, ne? Grundsätzlich. Und es ist laut einer Studie ist es so, dass je weiter du nach Norden gehst, also je näher an die US-Grenze, desto dicker werden die Leute. Oh, warte mal, ich muss mal hier alles auf lautlos stellen.
Ja.
Dicker werden die Leute, weil die halt mehr diese Weißmehl-Tortillas essen und so, ne? Und Burritos.
Ja, wobei das, glaube ich, auch der Körpergröße geschuldet ist, ne? Ich glaube, die wiegen, die sind alle 2 Körper kleiner.
Das sind die Asiaten aber die sind alle gärtenschlank.
Das stimmt. Bei den Mexikanern ist mir aufgefallen, dass sie praktisch keinen Hals haben. Ganz viele.
Aha.
Das ist so wie bei den Kastanienmännchen, weißt du, die so aufeinander, egal, das wird jetzt seltsam, aber es ist lustig, also der Hals ist deutlich kürzer als bei den Europäern, würde ich sagen.
Aha, ja, interessant. Interessante Beobachtung, die du gemacht hast.
Unnützes Halbwissen.
Fliegst du mit sonstigen Erkenntnissen denn nach Hause und wann fliegst du überhaupt nach Hause?
Am Mittwoch geht's hier los in Cancun und Donnerstag lande ich in Deutschland.
Ah ja, okay. Und mit welchen Erkenntnissen, außer dass Mexikaner deiner Ansicht nach einen kurzen Hals haben?
Jeder sollte nach Mexiko. Es ist tatsächlich...
Oh, Manuel, damit habe ich nicht gerechnet. Nicht aus deinem Mund.
Wirklich traumhaft. Ich bin schwer begeistert. Und ich gucke tatsächlich schon, ich suche einen Herbsturlaub im Augenblick, weil der Familienurlaub im Sommer wegfällt. Ich gucke schon.
Aha.
Es ist wirklich... Mir gefällt das wirklich gut.
Also das heißt, du sitzt jetzt auf dem Hotelzimmer und surfst auf der deutschen Seite reisen.de oder opodo.de und guckst sozusagen im Internet, was dort in der Nachbarschaft angeboten wird.
Ja, ne, ich spiele mir so mit den Gedanken und rechne durch, was ich hierfür bezahle oder was mir bezahlt wird und ob das zu dritt finanzierbar ist. Ja, und dann ist die Frage, ob es sich lohnt tatsächlich, weil die Anreise doch heftig war. Hätte ich nicht mitgerechnet.
Inwiefern heftig?
Ich habe von Tür zu Tür 22 Stunden gebraucht. Und damit habe ich nicht gerechnet. Viel,
aber dann hast du vielleicht auch unglückliche Flüge gehabt.
Eigentlich nicht. Also eigentlich, ich hatte in Köln 1,5 Stunden Aufenthalt, was ich fair finde. Ja. War relativ früh los, der Flug. Also ich kann ja mal vorne anfangen. Ich hatte, der Flug in Berlin ging, glaube ich, so gegen 5.30 Uhr los oder sowas. Also musste ich mir den Wecker irgendwie auf 3:30 stellen oder noch früher, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann hatte ich den Gedanken, machst du gleich durch und pennst im Flieger.
Ja.
Habe ich nicht ganz geschafft. Ich habe so 1,5 Stunden geschlafen und bin dann nach Tegel, da in den Flieger rein, nach Köln. Und dann kam dieser 11-Stunden-Flug und da habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, 4-5 Mal für 20 Minuten gepennt.
Ja.
Der Flug war eine Katastrophe. Ich bin mit TUI geflogen. Ich weiß nicht, ich habe relativ spät gebucht und weiß gar nicht mehr, ob es noch Alternativen gab oder ob der einfach von der Zeit der sinnvollste war. Es gab auf dem Flug, höchstwahrscheinlich habe ich Scheiße gebucht. Also vielleicht tue ich auch Unrecht, aber ich musste fürs Essen bezahlen. Ich musste für jedes Getränk außer Wasser bezahlen.
Ja.
Ich hätte fürs Entertainment bezahlen müssen, habe ich noch nie erlebt.
Ja.
Und dieser Flieger ist, und da bin ich mir jetzt unsicher, in der Spitze 800 km/h geflogen.
Mhm.
Das kam mir sehr langsam vor. Aber kann natürlich dem Wind geschuldet sein.
Ich glaube, der Weg über den Atlantik, da hast du Gegenwind, also quasi gegen den Jetstream. Und der Rückweg müsste theoretisch schneller gehen.
Der geht aber auch deshalb schneller, weil man gegen die Erddrehung fliegt, ne? Die dreht sich unter einem so durch, meine ich.
Gut, wie auch immer. Das weiß ich, kann ich jetzt,
egal.
Das kriege ich jetzt gerade nicht hin.
Naja. Ja, dann bin ich halt gelandet in Mexiko und war durch. Man hatte natürlich auch überhaupt keine Beinfreiheit. Und 11 Stunden sind scheiße. 11 Stunden sind wirklich, wow. Naja. Mhm. Und dann kam die bescheuerte Immigration und die hat über 1 Stunde gedauert.
In Mexiko oder bist du über die USA geflogen?
Nein, in Mexiko, in Cancun. Mhm. Die hat, und wenn du nach, weiß ich nicht, dann warst du schon 15 Stunden auf den Beinen oder 16 und dann nochmal 1 Stunde stehen in der Schlange. Oh.
Ja.
Und dann.
Gut, das sind aber, jetzt muss ich ganz kurz dazu sagen, hier mit Immigration und so, das kann auch gut laufen. Also da kann man Pech haben und da kann man Glück haben. Das habe ich auch in fernen Ländern schon beides erlebt.
Ja, bei den meisten Gästen lief es nicht so geil. Also ich habe mich gestern mit den Gästen auf der Hochzeit unterhalten. Naja. Und dann wollte ich einen Mietwagen haben und war Dritter in der Schlange.
Ja.
Und es hat trotzdem eine 3/4 Stunde gedauert, bis ich dran war.
Mhm.
Und da rastest du als Deutscher dann langsam aus. Ne? Da möchtest du mitorganisieren. Da möchtest du in die Hände klatschen. Die hatten, glaube ich, 3 oder 4 Mitarbeiter und
du möchtest mitarbeiten. Du möchtest gerne einmal die Führung übernehmen.
Genau. Pass mal auf, Kinder, das könnte viel effektiver laufen. Lief's nicht. Ja. Ne? Und dann hatte ich noch mal 1,5 Stunden Fahrt zum Ort. Ja. Also wir sind hier in Tulum. Das ist eigentlich laut Google Maps, weiß ich nicht, 70, 80 Kilometer. Aber die Mexikaner haben eine Eigenheit. Und sie sind Weltmeister im Speedbumper bauen.
Ja.
Es ist Wahnsinn. Wirklich, das
auch
ist
auf der Autobahn.
Auch dort?
So bei 80 plötzlich, Speedbump.
Ja, und was für Dinger.
Ich hatte den Kaffee in der Hand zu spät.
Und was für Dinger, die hauen dir die Achse weg. Es ist Wahnsinn. Ja. Du musst wirklich auf Schrittgeschwindigkeit runter, dann über den Speedbumper, dann gibst du wieder Gas und in 50 Meter kommt der nächste und dann wieder in 2 Kilometern. Also es sind immer 2, also ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Das muss irgendeine Lobby sein, ich weiß nicht, oder die Autoreparaturlobby oder ich habe keine Ahnung, aber es ist, nervt wirklich immens. Ja, und dann waren 22 Stunden vorbei und ich war da und bin auch direkt ins Bett gefallen und habe irgendwie 8 Stunden durchgeschlafen und hatte demnach keinen Jetlag. Das war ganz praktisch. Also es war dann irgendwie, ich war um 23 Uhr im Bett und bin dann morgens um 7 Uhr aufgestanden, war alles toll.
Ja.
Ja, das war die Anreise.
Okay, anstrengende Anreise. Gut, es war bei mir ähnlich, als ich letztes Jahr in Südafrika bzw. in Namibia war. Das war auch eine fast 24-stündige Anreise.
Mhm.
Es war im Grunde, ne, ich hatte auch so ein Zubringerflug nach München und dann von München 11 Stunden nach Johannesburg in Südafrika und Johannesburg dann nochmal einen ganz kurzen Aufenthalt und dann nochmal, glaube ich, 2,5 oder 3 Stunden bis nach Windhoek. Mhm. Und das war ähnlich anstrengend. Nur, dass ich dann am Flughafen, obwohl doch, das stimmt. Ich hatte in Namibia am Flughafen war dann auch nochmal Theater wegen Fotoequipment und so. Dann wollten die alles so durchleuchten. Das war allerdings auch mega rudimentär, was die Mittel, die dort zur Verfügung hatten. Ja, das war alles ziemlich absurd.
Ja.
Und zum Schluss haben sie mich einfach durchgewunken. Aber ja, ich kann das nachfühlen. 24 Stunden Anreise, das ist schon eine harte Sache.
Ja, vor allen Dingen, ich habe damit nicht gerechnet, weil es ja nur wirklich unwesentlich weiter als, weiß ich nicht, Miami ist. Das ist eine Stunde weiter oder noch nicht mehr. Und da in Florida war ich schon und es kam mir nicht so lang vor, aber naja. Man nimmt das alles mit, wenn man dann hier aussteigt und sich das Meer anguckt. Und Wahnsinn, wirklich dieses Klima, wir haben hier so um die 30 Grad und ist halt Karibik, ne? So wie man sich das vorstellt, mit Palmen und weißem Sand, Strand und das Meer hat irgendwie 24, 25 Grad, ist ein Traum.
Mhm.
Wow. Ja. Also ich war die ersten beiden Tage erstmal total geflasht.
Ja. Wie ist das bei dir mit Sonnenaufgang, Untergang? 6 bis 6 oder was ist da so ungefähr?
6 bis 6:30 ungefähr, ja. Und der geht relativ schnell, relativ zügig, ne? Das ist hier nah am Äquator, das ist... Also Sonnenaufgang kann ich dir nicht sagen, Untergang war gestern 18:45, das habe ich mir ganz genau angeguckt.
Ja.
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 Ja. Und dann habe ich hier, ja.
Wie hast du dir deine Zeit vertrieben? Was war los denn jetzt?
Also hier.
Also was ist der Grund erstmal deiner ganzen Reise? Wie ist das alles abgelaufen?
Erstmal meine Unterkunft. Kennst du Melrose Place aus den 90ern? Die Serie?
Vom Hören sagen.
Ja.
Vom Hören sagen.
Das ist so eine Apartmentanlage mit einem Innenpool. Und es sieht original bei mir so aus hier. Und hier habe ich gerade einen Frosch im Hals. Moment. Schön.
Trink doch mal einen Schluck.
Corona. Corona. Gestern hatte ich eine ganze Menge. Ich trinke einen Schluck Kaffee.
Ja.
Und dieser Pool ist super. Der ist irgendwie 50 Meter lang und windet sich so zwischen Palmen im Innengarten. Also auch traumhafte Unterkunft. Zur Hochzeitslocation ungefähr eine Dreiviertelstunde, obwohl es gar nicht so weit auf der Karte wieder ist, aber Speedbumper und Verkehr.
Mhm.
Also man muss schon sagen, es ist relativ touristisch hier in der Ecke, aber man kann es sicherlich auch, wenn man ein bisschen sich noch ins Auto setzt, alles ein bisschen natürlicher haben, aber in Mexiko war mir jetzt touristisch erstmal ganz lieb. Es ist auch lustig, hier ist eine relativ hohe Militärpräsenz. Also ich wurde hier schon zweimal abends gerade auf Rückwegen so von Militärkolonnen angehalten. Es wurde ins Auto geleuchtet und dann durfte ich weiterfahren. Man hatte so ein bisschen mulmiges Gefühl, aber auch ein bisschen Sicherheitsgefühl. Also die zeigen hier anscheinend, also ich gehe davon aus, dass sie das für die Touristen machen, um hier wirklich Safety in die Region zu bringen. Wobei ich glaube, hier ist alles sehr safe.
Mhm.
Und wo war ich? Ja,
wo wir da bei dem Stichpunkt sind, wie handhabst du das jetzt mit deinem Equipment und deinen Speicherkarten? Das ist ja das beliebteste Thema bei dir, ne?
Ja, ich bin wahnsinnig entspannt hier. Ich bin in diesem Komplex. Der Komplex ist vorne abgeschlossen mit Sicherheitspersonal. Und hier drin passiert einfach nichts. Also ich habe meine 4 Kopien von allem, aber die sind hier auf einem Haufen. Demnach ist es auch nicht wirklich ein Backup. Also
ja, okay.
Vielleicht mache ich vor dem Flug nochmal irgendwas, vielleicht schiebe ich tatsächlich irgendwie die Lightroom-Vorschauen in die Cloud oder irgendwie sowas. Das, wenn ich viel Zeit habe.
Ja.
Ja, die Tage vorher war hier noch Junggesellenabschied, der war ganz, ganz lustig, da waren wir hier so in so einem Maya-Dorf, hier ist ja irgendwie die Maya-Ruinen irgendwie, gehören sogar zu den neuen 7 Weltwundern, zum UNESCO-Kulturerbe, haben wir uns angeguckt mit traditionellem Essen und Baden in irgendwelchen Lagunen.
Ja, leg mal diesen Marco Polo Reiseführer weg, du musst das jetzt nicht ablesen.
Nee, ich wurde abgeholt. Nee, das war wirklich, das hat uns der Führer tatsächlich erzählt.
Ja.
Auch, dass
die neuen 7 Weltwunder. Oh, warte, ich bin hier in der Zeile verrutscht. Ja. Nein, Entschuldigung.
War er wahnsinnig stolz drauf. Wir waren alle ein bisschen beleidigt, dass wir vor 17 Uhr kein Bier bekommen haben in dem Reservoir.
Ja.
Aber das war auch ganz nett. Habe ich noch nicht mal fotografiert. Ja.
Ja, und aber jetzt nochmal ganz kurz zurück. Du hast gesagt, die, du hast 4 Kopien gemacht und du möchtest die Bilder auch heile mit nach Hause bringen. Ich gehe davon aus, dass dementsprechend das Ganze auch was geworden ist, weil ansonsten Hups, sind in den Pool gefallen. Das heißt, war die Hochzeit so nach deinem Gusto? Hat das alles gut geklappt?
Die Hochzeit.
Also, hast du ein gutes Gefühl?
Ja, im Großen und Ganzen, ja. Die Hochzeit war gestern. Und ich habe ja schon erzählt, wir hatten hier jeden Tag 30 Grad und Sonnenschein. Dreimal darfst du raten, was gestern war.
30 Grad und Sonnenschein?
Nein.
25 Grad und Regen.
Ja, genau.
Aha, interessant.
Ich habe applaudiert. Ja, also der Tag hat wunderbar angefangen wie jeder andere Tag und genau als es zur Zeremonie ging, zogen Wolken auf, es war wahnsinnig windig und die Wolken fand ich noch sehr angenehm, weil dadurch natürlich das Licht viel, viel besser war, aber nach der Zeremonie sind wir auf die Dachterrasse gegangen und es kam ein Regen auf, wir waren alle innerhalb von Sekunden durchgeweicht.
Also, aber ist das nicht für dich irgendwie dann doch wieder geil? Also
natürlich, ja, man konnte es auch einfangen, wobei es ging so schnell, dass ich noch nicht mal reagieren konnte. Also die sind gerannt und ja, vielleicht habe ich 2-3 Bilder davon, aber mehr auch nicht. Ja.
Ja, okay.
Und was wollte ich dazu auch noch erzählen?
Du hattest erzählt, dass die Hochzeit sehr spät war, ne? Hast du nicht gesagt 17:30 Zeremonie oder irgendwie sowas?
Ja, gegen 17 Uhr war die Zeremonie. Also man muss dazu sagen, die Location war sehr abgefahren. Es gibt hier in Yucatan so eine Landzunge, die sich so, die ähnelt so ein bisschen den Keys in Miami. Also man hat zu beiden Seiten Wasser, wobei das hier was anderes ist. Man hat zur einen Seite halt den Golf von Mexiko und zur anderen Seite hast du Süßwasserbrache, möchte ich es nennen. Und du bist mitten im Dschungel, also wirklich von Palmen umgeben, relativ gefährlichen Tieren. Also da gibt's Leoparden, da gibt's ordentliche Krokodile, da gibt's gefährliche Schlangen. Das war schon so. Und dieses... Und da hat ein New Yorker Paar sich eine Villa reingezimmert. Also wirklich abgefahren. Die Villa siehst du nicht. Also ich habe immer probiert, ein Bild vom Haus zu machen, keine Chance, weil es einfach zugewachsen ist. Und da hat diese Hochzeit stattgefunden und das war schon ziemlich, ziemlich abgefahren. Und um 17 Uhr war halt diese Trauung und man musste halt ein bisschen aufpassen, dass man nicht von Kokosnüssen erschlagen wird, aber sonst war das, es zog ja auch Wind auf und ich habe gehört, die meisten tödlichen Unfälle passieren halt nicht mit irgendwie wilden Tieren, sondern mit Kokosnüssen. Das war alles sehr entspannt, sehr nett, da konnte man wenig falsch machen, weil vor allen Dingen das Licht auch sehr, sehr simpel war und schön war. Und leider kam dann dieser Platzregen und das war genau die Zeit, wo ich halt das Brautpaar-Shooting machen wollte und das war ein bisschen schade. Ich hatte dann nochmal so 20 Minuten, ein bisschen Zeit mit den beiden. Wir sind zum Strand raus und ich habe probiert, da was zu machen und einmal hat mich voll eine Welle erwischt. Die hat mich wirklich so bis zum Knie, stand ich im Wasser, inklusive Lederschuhe und allem. Aber ich glaube, es ist was geworden. Also ich bin ganz zufrieden. Aber es hatte den Nachteil, dass ich ab da meine Schuhe halt nicht mehr hatte und auf Schuhe vom Bräutigam angewiesen war. Und ich habe Flipflops bekommen für den Rest der Hochzeit. Was erstmal für Mexiko ganz okay klingt, aber ich kann keine Flipflops vertragen. Das geht nicht. Ja. Also mir tun die Füße weh. Mir tut so zwischen dem großen Zeh und wie nennt man das, Zeigezeh, tut mir das wahnsinnig weh. Und den Rest des Abends habe ich halt in Flipflops geschossen und das war ein bisschen hart.
Ja, aber ich muss sagen, wenn ich mir jetzt diese Geschichten anhöre, auch wenn du mit dem Wetter in Anführungszeichen ein bisschen Pech hattest und du bist nass geworden und dann ist das verschoben worden,
ja.
Das Brautpaar-Shooting und so weiter und so fort, das hört sich trotzdem noch alles ziemlich cool an. Also man hätte ja auch in Köpenick auf dem Standesamt jetzt an dem Wochenende was anderes machen können.
Ja, aber ne? Da habe ich nicht 22 Stunden Anreise. Also je nach Berufsverkehr ja, vielleicht, aber ja. Ja.
Ich wollte dir auch nur sagen, mein Mitleid hast du unter gar keinen Umständen.
Ja, ja. Ich hatte mit den beiden auch, wie ich es damals auch auf Korsika gemacht habe, ein Probeshooting 2 Tage vorher und das war wunderbar. Und insofern war ich sowieso entspannt. Wir hatten eigentlich 1,5 Stunden eingeplant fürs Brautpaar-Shooting. Daraus sind jetzt 20 Minuten geworden, maximal. Ja. Aber ich war entspannt, weil ich diese Bilder vom Vortag oder von vor zwei Tagen schon hatte. Das ist immer ein guter Plan, finde ich. Dann ist man safe.
Ja, wie viele Gäste hattest du?
20.
Oder hatte die hatte das Brautpaar nicht?
20. 20. War sehr intim, sehr klein.
War trotzdem noch eine gute Party oder ist Party, war das eher dann so ein
die Party
im Kreis sitzen und trinken oder wie war das?
Ja, also wir hatten das Essen, es ging irgendwie über 2-3 Stunden und dann sollte es wieder auf die Dachterrasse gehen, weil der Regen aufgehört hatte und da oben sollte die Party stattfinden. Das war eine traumhafte Kulisse mit Lampignons und allem. Kaum waren wir oben, hat der Regen wieder angefangen und wir sind schnell runter und mussten die ersten Songs irgendwie so von der Bose-Box abspielen und es war alles sehr improvisiert, aber nicht weniger lustig. Also ich konnte nicht so mitfeiern, weil ich unbedingt Auto fahren wollte, weil ich mein Auto da nicht stehen lassen wollte. Hab dann am Ende, weiß ich nicht, 2-3 Corona getrunken. In Mexiko, ich wollte es nicht riskieren, in Mexiko ist glaube ich 0,0. Und dann habe ich über den Tag verteilt.
Wie weit war das denn jetzt von deiner Unterkunft entfernt?
45 Minuten ungefähr.
Ah, okay. Das heißt, mit dem Taxi wäre es auch nicht so wirklich eine Option gewesen.
Es wäre eine Option gewesen, aber dann hätte ich heute nochmal dahin gemusst und es war mir alles nichts. Mietwagen und waren nur 2 eingetragene Fahrer und nee,
ja.
Das.
Wie sind denn die? Du wohnst ja nicht allein in deinem Apartment da, ne?
Genau, ich bin hier mit guten Freunden von mir, die auch eingeladen waren, die mich auch empfohlen haben für die Hochzeit.
Ja, aber die hätten dich doch mit zurücknehmen können, weil die haben doch bestimmt sind doch bestimmt mit dem Taxi gefahren oder nicht?
Ich habe sie mitgenommen. Ich musste sie wirklich. Also
du hast sie mitgenommen.
Zumindest okay. Mein guten Kumpel musste ich fast tragen. Margarita.
Ja, kleine Extradienstleistung auf der Hochzeit.
Natürlich, ja.
Ja, sehr schön.
Ja, so war das.
Ja, was soll ich sagen? Hört sich alles ziemlich gut an, finde ich. Also ich bin gespannt, was du da so mitgebracht hast.
Genau. Wenn alles gut geht, mache ich heute noch einen After-Wedding-Shoot nochmal im Kleid. Also das Brautpaar sah wirklich großartig aus. Die Braut hatte ein Kleid, das war einfach traumhaft, eine super Frisur, sah sowieso super aus. Ich würde total gerne heute nochmal mit denen was machen. Ich habe keine Ahnung, wie groß der Kater bei den beiden ist. Vielleicht geht's heute nochmal in den Sonnenuntergang. Mal schauen.
Ja, wunderbar. Hast du eigentlich dein Halb- und Halbbild machen können?
Keine Chance. Also ich war halb im Wasser.
Aber auch jetzt gar nicht als Hochzeitsfoto, sondern so als einfach nur irgendein Halb- und Halbbild?
Keine Chance. Also vielleicht hätte ich es im Pool machen können, aber wir haben ja ordentliche Wellen und hier ist keine Chance. Im Wasser wirst du direkt von der nächsten 3-Meter-Welle ergriffen, was natürlich super ist zum Baden, was viel, viel Spaß macht. Ich finde, nichts ist langweiliger als nur
Vorsicht, sage ich dir, Vorsicht. Meine total. Schulter ist heute noch nicht in Ordnung.
Richtig, aber trotzdem ist es wirklich öde, wenn du ein stilles Meer hast, finde ich. Und so macht es einfach Spaß. Im Pool hätte ich das mit den beiden machen können, aber das war mir dann auch nichts. Ja.
Habt ihr auch eine Tauchstation da vor Ort? Kann man da tauchen gehen?
Sind mehrere, ja. Aber ich glaube, auch bei dem Wellengang sind da weniger als, weiß nicht, vielleicht fahren die aufs Wasser raus, keine Ahnung.
Na, die normalerweise fährst du raus. Also Wellengang ist eigentlich zum Tauchen kein Problem, weil unter der Oberfläche hast du keinen Stress.
Stimmt, ja. Ja, da steht überall Diving und so. Ja. Es gibt hier übrigens auch überall Best Weed in Town.
ist das legal?
Das ist tatsächlich legal, ja. Hier. Ah, ja. Also man darf, ich habe das nochmal nachgelesen, man darf sogar LSD und Koks bei sich, also nicht zu viel bei sich führen, aber es ist legal. Hätte ich auch nicht gedacht.
Und wie ist das so? Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Ich vertrag den Scheiß nicht mehr.
Ach so, das hast du jetzt festgestellt. Ah, so, gut.
Ja, das weiß ich aus Erfahrung.
Mit 40 verträgt Manuel. Die ganzen illegalen Substanzen nicht mehr.
Okay. Ja. Nee, auch bei Gras, das gibt keinen guten Turn. Nein, aber ich fand das lustig. Das es wird hier groß beworben.
Ja. Sehr schön. Und dein Fazit, das musst du jetzt alle 2 Wochen haben. Also alle 14 Tage eine Destination-Hochzeit dieser Couleur, das wäre schon gut, ne?
Also ich bin dankbar. Ich habe gestern drüber nachgedacht, als ich zur Hochzeit gefahren bin. Ich bin dankbar, sowas zu erleben. Weil gerade im März ja doch wenig los ist und es einfach, ich glaube, ich wäre nie in meinem Leben nach Mexiko gefahren. Und das ist eine tolle Erfahrung, scheißegal wie die Hochzeit hier ist. Also man kann über Destination denken, was man will und reich wird man ganz sicher nicht dadurch oder nur die wenigsten, aber es ist tatsächlich schon eine schöne Sache.
Eine Bereicherung.
Ja, ja.
Ja, so sehe ich das auch.
Ja.
Genau, also es darf halt nicht überhand nehmen, ne? Sondern das, was, ich glaube, wir waren uns da ja schon mal einig, wenn du davon irgendwie ein, zwei oder drei wirklich von diesen sehr weiten Reisen im Jahr machen kannst, dann kann man da dankbar sein, dann kann man das auch durch andere Hochzeiten, die dann so ein bisschen für das Einkommen sorgen, kann man das kompensieren.
Ja.
Und dann ist es ja auch noch in einem Rahmen, wo man sagt, man ist auch noch zu Hause.
Ne? Ja.
Aber wenn du jetzt wirklich nächsten Samstag schon wieder woanders wärst, das wäre ja schlimm, wenn du irgendwie Donnerstag groggy nach Hause kommst und Freitag geht's schon wieder los ins nächste Flugzeug, da wirst du ja irre irgendwann.
Ja, ja. Besonders, weil die Rückreise für mich immer viel, viel anstrengender ist als die Hinreise. Vom Jetlag.
Ach so?
Also von den USA zurück ist für mich immer, brauche ich 2-3 Tage. Hin ist kein Problem, da muss man halt ein bisschen auf die Zähne beißen oder eine 22-Stunden-Anreise haben, dann geht es, aber zurück ist irgendwie fies.
Ja, okay.
Ich ärgere mich übrigens ein bisschen, dass ich das hier nicht noch irgendwie erweitert habe. Kuba ist irgendwie 45 Minuten entfernt, weißt du, und es soll der Hammer sein. Das hätte ich mal echt machen müssen. In Miami war ich schon, das reizt mich nicht so wahnsinnig, aber Kuba wäre echt eine Reise wert gewesen, glaube ich.
Ja. Du, mach das doch alles im Herbst, da kannst du doch mal dir das alles durch den Kopf gehen lassen bis dahin und dann machst du dir eine schöne private Reise im Herbst und alle freuen sich und deine Familie hat auch noch was davon, dann musst du es auch nicht alleine erleben, das macht ja auch immer Spaß, wenn man das zu mehreren macht.
Ja, meine Tochter hat Flugangst.
Ja, dann wird sie halt so ein bisschen
sediert. Genau.
Das geht schon. Ich hatte dir das auch empfohlen. Also Valium hat bei mir, habe ich einmal auf dem langen Asienflug genommen, hat super gewirkt.
Mhm.
Ich war auch nicht groggy, als ich angekommen bin. Also manchmal wirkt das, wenn du das zu hoch dosierst, da kann es sein, dass du noch ein bisschen länger müde bist, als du möchtest.
Ja.
Hat alles gut. Oder hier diese, was hatte ich gesagt, Schlafsterne. Sind alles gute Sachen. Das hilft.
Ja, vielleicht mache ich das für einen Rückflug. Ja. Ich dachte, ich wäre so müde, dass ich einfach penne, aber dem war nicht so.
Ja. Ja, okay.
Was macht denn bei dir das Leben, die Joblage?
Was bei mir das Leben macht?
Ja.
Ja, also ich schaue mal aus dem Fenster. Das Wetter ist eine Suppe, also der Himmel ist so eine graue Suppe.
Ja.
Ein bisschen Regen heute um die 9 Grad, also einfach nur herrlich. Pass auf, am Samstag war super. Am Samstag war es hier in, ich glaube, in Gesamtdeutschland, war richtig gutes Wetter. 15 oder 18 Grad sogar.
Mhm.
Und ich war mit Tim, den hast du bei mir auf dem Geburtstag kennengelernt, der Bärtige. Wir haben, ich glaube, zu 6 oder zu 7 sind wir zu Onkel Toms Hütte gefahren nach unten.
Mhm. Zehlendorf, meine Ecke.
Ja, 12 Uhr haben wir uns getroffen in den Biergarten, da erstmal ein paar Bier geschlürft, dann haben wir eine kleine Wanderung gemacht, halbe Stunde, ab in den nächsten Biergarten, ein paar Bier geschlürft, so dass wir dann so 3-4 Stationen durch hatten, bis abends um 18 Uhr. Da waren alle derbe bedient, haben wir uns in die U-Bahn gesetzt, um 8 Uhr haben wir alle besoffen zu Hause im Bett gelegen. Ist das nicht herrlich?
Ja.
So, das war mein Samstag, also das war ein richtig schöner Tag, muss ich sagen, das war ein richtig schöner Tag. Und nee, ansonsten ist eigentlich nicht. Ach so, doch. Ich habe eine kleine. Als du im Flugzeug warst, habe ich eine kleine Diskussion vom Zaun gebrochen. Abschließend möchte ich sagen, ich habe gewonnen.
Ich nehme mir noch mal die Dreiviertelstunde und lese alles nach.
Ja, nein. Eigentlich wollte ich ein Sendungsthema anregen, weil ich mich so einigermaßen aufgeregt habe.
Mhm.
Das Ganze hat sich jetzt aber wirklich in Wohlgefallen aufgelöst, weil ich würde mal sagen, 90% der Menschen, die das gelesen haben, waren offenbar mehr oder weniger meiner Meinung und es ist für alle gar nicht so ein Riesenthema.
Ja.
Von daher lohnt es sich jetzt nicht so wirklich mehr darüber zu reden, aber ja. Also, wie gesagt, ich habe die Diskussion gewonnen. Das ist jetzt einfach nur die Info an dich. Brauchst du ja jetzt eigentlich alles durchlesen.
Ja, ja, ja. Welches Thema war das?
Das war das Thema Lebensoptimierung, insbesondere Vertriebscoachings, Sachen verkaufen, Motivation. Ja.
Optimierung so in allem.
Optimierung von der Morgentoilette bis zum Schlafengehen. Ja, genau.
Ja,
und alles, was zwischendrin stattfindet.
Zauberhaft, zauberhaft.
Ja. Vielleicht greifen wir das Thema nochmal irgendwann auf. Ich kann mich da herrlich drüber aufregen.
Ja.
Da so viel kann ich schon mal sagen.
Ich habe ehrlich gesagt kaum eine Meinung dazu.
Nein?
Nee.
Ich finde das übrigens, lass mich da in den Punkt nochmal kurz aufgreifen.
Mhm.
Mich persönlich, man könnte jetzt ja sagen, das tangiert mich nicht. Oder das muss mich nicht tangieren. Guckst du doch einfach nicht an. Lass doch alle Leute machen, was sie wollen. Ja, kann man. Ich halte aber, und das ist nämlich das, worüber ich mich aufrege, ich halte das, was diese Leute machen, weil das im Moment so massiv sozusagen propagiert wird, ich halte das für gefährlich. In gewisser Weise für gefährlich, was sie machen. Nicht gefährlich für mich. Ich finde es einfach nur ein bisschen nervig. Aber ich glaube, dass viele Leute, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer da anfällig sind für diese ganzen Botschaften und für diese, sagen wir mal, diese Leute so richtig als Vorbild nehmen. Ich halte das für gefährlich, weil das kann alles nicht funktionieren. Jedenfalls nicht für jeden Einzelnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die dort in die falsche Richtung laufen und in die falsche Richtung geführt werden. Und sowas ärgert mich immer so ein bisschen, wenn ich sehe, dass das nicht alles so gut ist.
So von der Lebenseinstellung oder was meinst du konkret? Oder in der Optimierung? Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, ich habe mir ein paar Mal diese Optimierungssachen angehört und dachte, ja, ist alles gut und schön und man spart viel Zeit und Energie und schafft viel mehr und so weiter. Und ich habe es nie ansatzweise durchgehalten, da auch nur ein bisschen zu optimieren. Insofern denke ich, du musst eh ein Schlagmensch sein, höchstwahrscheinlich 5% von uns allen. Nein,
ich meine jetzt gar nicht den Motivationspunkt oder den Punkt, wie man seinen Schlaf gestalten soll und wann man aufstehen soll und ob man morgens vielleicht besser mit Leinsamenöl in den Tag startet oder so. Das meine ich jetzt gar nicht. Das kann keinem schaden. Das ist alles okay. Ich meine diese Veranstaltungen, wo wirklich irgendwie auch teilweise über 1000 Leute sitzen, wo dir erzählt wird, wie du am besten Sachen verkaufen kannst, wie du Dinge optimieren kannst. Und ich denke mir, da können nicht anschließend 2000 potenzielle Millionäre rausgehen. Wie soll das denn funktionieren? Ja. Und mach es, hier, guck mal, bei mir hat es so funktioniert, du musst irgendwie 3 Facebook-Posts am Tag machen, einen Podcast starten, einen YouTube-Kanal, deine Kunden belabern, hier Retargeting da machen, dann noch dieses und wenn du dann noch morgens um 6 regelmäßig deinen Toilettengang erledigst,
und kalt
dann, dann läuft das und think positiv.
Natürlich, weißt du?
Bei der ganzen Sache.
Wichtig,
always smile.
Ja. So, das geht mir übrigens am meisten auf den Keks. Ich finde ja eigentlich, man kann auch schlecht gelaunt sein. Das ist einfach super.
Und ich denke mir, das kann nicht. Jeder kann sich da natürlich, jeder Einzelne kann sich da was rausziehen, eine Kleinigkeit. Mhm. Und das ist jetzt ja auch nicht alles gelogen, was dort gesagt wird. Das würde ich ja niemals behaupten. Aber es wird einfach so propagiert, dass das kann jeder. Das, weißt du, sei dabei und du kannst das auch und du schaffst es und so. Und es geht mir, und es wird einfach innerhalb unserer, das liegt ja auch wahrscheinlich daran, dass da die Facebook-Werbung so geschaltet ist, dass gerade wir auch in unserer Fotografenblase das auch sehen. Wir werden da gerade einfach, ich werde damit auch belästigt so ein bisschen und ich schaue mir das an und denke mir.
Und du gehst erstmal auf die Seite und musst dich in 12 Newsletter eintragen, um irgendwas zu bekommen.
Nein,
das nervt schon, ja. Ja, nee, machen wir nicht auf, kein Bock.
Lange Rede, kurzer Sinn. Manuel, ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich heute.
Oh nein.
Hast du ein Lied? Funktioniert. Nein, ich habe, ja, da habe ich auch, das kommt noch, das machen wir dann alles, das Jahr ist noch lang.
Ja.
ich wollte uns jetzt noch einen kleinen Gast einladen, sofern das jetzt technisch funktioniert.
Frieda?
Nein, nicht Frieda, und zwar, ich hatte es schon zwischen den Zeilen gesagt, mich treibt gerade sehr das Thema Fuji um.
Oh, ja.
So,
hör mir auf mit dem Thema übrigens, Ich möchte nochmal betonen, ich habe meine Hochzeit gestern auf Vollformat fotografiert.
Ja, ich weiß. Das habe ich auch, möchte ich auch weiterhin
damit
machen.
Damit bin ich, glaube ich, eine aussterbende Spezies.
Ja, okay. Pass auf, bevor wir in das Thema einsteigen. Ich gucke mal kurz, ob ich jetzt hier das hinbekomme.
Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt.
Wie geht das jetzt?
Ich habe eine Ahnung.
Ja?
Ja?
Scheiße, wie kann ich denn jetzt hier noch jemanden in diesen Chat reinholen? Nochmal, also Problem behoben. Manuel, kleiner Überraschungsgast, ich habe Kalis eingeladen. Was hältst du davon?
Ich freue mich sehr. Schönen guten Morgen, Kalis.
Ja, guten Morgen.
Manuel, der Schwein, hat gerade schon erzählt, was er alles in Mexiko erlebt hat. Bei ihm ist es noch morgens um weiß der Geier was und er muss noch 11. die zwei Coronas von gestern Abend verdauen.
Naja. Bevor es weitergeht mit dem Bau der Mauer, oder was?
Genau, ja. Danach werde ich wieder eingeteilt. Obwohl das bauen die Amis bauen doch, oder? Ja, nein.
Ja. Hallo? Und zur Feier des Tages hatte ich gerade Manuel gesagt, dass mich das Thema Fuji gerade sehr umtreibt, wie du ja auch schon mitbekommen hast. Ich hatte dir ja schon ein, zwei Nachrichten geschickt, Carlis.
Ja, ein, zwei,
und,
genau.
Und wir müssen da heute gar nicht in die Tiefe gehen. Ich würde aber tatsächlich von einem Experten wie dir, Carlis, du bist ja nun wirklich sehr in der Materie drin, vielleicht dass wir da mal so ein paar Sachen kurz besprechen, weil ich glaube, dass das unterm Strich Manuel auch interessiert.
Ja, na klar.
Ganz bisschen.
Hau raus.
Manuel, du sagst gerade so ein ganz bisschen und vorhin hast du auch, ich fotografiere Vollformat. Fuji ist für dich jetzt, seitdem du in Mexiko bist, das Thema ist für dich durch jetzt schon wieder, oder was?
Ach Quatsch, nein, überhaupt nicht. Es sind immer wieder dieselben Überlegungen, Gewicht gegen Tiefenschärfe und Akku und es war halt, habe ich ja schon mehrmals erzählt, jedes Mal, wenn ich sie in der Hand hatte, also immer, wenn ich sie im Netz sehe irgendwo oder habe ich so ein Haben-Wollen-Gefühl. Aber jedes Mal, wenn ich sie in der Hand habe, denke ich, nee, ist doch nichts für mich. Aber ich habe auch noch kein Shooting damit gehabt, darum müsste ich das, glaube ich, mal machen.
Ja, welche hattest du in der Hand immer? Also die X-T2 oder X-Pro2?
X-Pro2.
X-Pro2, jedes Mal. Okay.
Ja.
Ich möchte mal ganz kurz, Carlis, bevor du da gleich dann was zu sagen kannst, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin, weil irgendwie hat es mich immer ein bisschen interessiert, aber ich habe nie und auch bis zum heutigen Tage erwäge ich nicht, das System zu wechseln. Aber ich habe letzte Woche eine neue Buchung reinbekommen und zwar für Norderney. Eine ganz kleine, sehr intime Hochzeit in einem kleinen Standesamt. Und da Fuji sowieso ja gerade im aller Munde ist, ist mir nochmal eingefallen, boah, wie geil wäre das? Und was, das würde den Bildern möglicherweise gut tun, wenn ich dann nicht wieder mit der D4 in so einem engen Raum mit irgendwie 6 Verwandten hocke und nach dem Hallo geht das sofort los mit klack, 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 klack. Das wäre ja so geil, mit so einer sehr leisen oder nahezu lautlosen Kamera in diesen Situationen die aus dem Hut zaubern zu können. Oder auch in der Kirche, es gibt ja einfach so Situationen, wo der Pfarrer zwar sagt, ist schon alles okay, aber du merkst schon, er wird langsam, ist er schon leicht genervt, wenn es zu oft klickt und oder beim Getting Ready. Jetzt habe ich mir überlegt, ich könnte mir gut vorstellen, mir eine Fuji zu kaufen als Ergänzung, um so immer gut in den Tag reinzukommen. Über Standesamt, Kirche und in diesen sehr eher intimen Situationen da nochmal sozusagen den Hasen aus dem Hut zu zaubern. So.
Aber zweigleisig ist doch bescheuert. Dann hast du irgendwie zwei Workflows und zwei verschiedene Looks und so. Das würde mich total nerven.
Was meinst du denn mit Workflows?
Naja, einfach, dass ich einen unterschiedlichen Look habe zu meinen anderen Bildern. Das ist doch schon so, oder Carlis?
Das ist doch einmal eine Preset-Arbeit, oder nicht, Carlis?
Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube nicht, dass man muss sich da ein bisschen reinfuchsen dann, wenn man mit zwei Systemen unterwegs ist, klar. Aber ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, die Farben ähnlich hinzukriegen oder seine Presets da so weit anzupassen. Also das wird nicht auffallen hinterher.
Okay.
Ja. Du, um das kurz mal zu erläutern, du hast mal irgendwann den Sprung komplett gemacht, oder?
Genau.
Habe ich das falsch verstanden?
Ja. Ich hatte schon, Fuji hatte ich schon auf dem Schirm, seitdem die X100 vor ein paar Jahren rausgebracht haben. Da habe ich mir die gleich gekauft oder ziemlich zeitnah. Aber das war halt noch nichts, ne? Das im Vergleich zu Canon damals war das nur ein bisschen Spaßfotografie. Und dann hatten die irgendwann die X-T1 rausgebracht, die habe ich mir auch gekauft, aber auch alle wieder verkauft, also ich habe die jetzt hier nicht im Museum. Und das war aber auch, das war schon besser, aber noch nicht bei weitem das, was jetzt die X-T2 oder X-Pro2 liefert. Ne? Und und dann habe ich irgendwann ich bin von der Hochzeit nach Hause gefahren, hatte keinen Bock mehr auf dieses Geschleppe, Nikon-Geschleppe und bin dann zum Händler gefahren und habe relativ schnell den kompletten Umstieg gemacht.
Also du hast reinen Tisch gemacht sozusagen.
Ja.
Und ja, bereust und gar nichts. Null. Oder gibt's, also gibt's manchmal so Kleinigkeiten?
Nein. Nee, null. Okay. Also man muss sich umstellen, weil das ein anderes Fotografieren ist, allein schon durch den elektronischen Sucher. Aber das ist alles innerhalb von ein paar Shootings irgendwie geregelt und ja. Da ist man drin.
Wie löst du die Tilt-Shift-Problematik?
Gar nicht, beziehungsweise ich hab mir diese Squeezer-Lens gekauft.
Diesen Filter, du hast dir diesen Filter gekauft, wo man so reinzieht.
Nee, diese Squeezer-Lens, ne, was mit diesem Gummipropfen drauf. Yeah. Aber bisher habe ich die ein-, zweimal drauf gehabt, also okay. Nutze ich nicht.
Und noch eine Frage, die mich immer umtreibt. Bevor ich, weiß ich nicht, zur Zeremonie gehe oder so, checke ich immer meine Karten, ob ich noch genügend Bilder habe. Was im Prinzip überhaupt kein Problem ist. Aber bei Fuji würde ich halt auch immer noch den Akku checken müssen oder würde immer Sorge haben, dass ich in einer wichtigen Situation, dass mir der Akku ausfällt oder sowas. Ist das Paranoia von mir oder ist das in der Praxis überhaupt nicht? Oder ist dir schon mal der Akku in einem blöden Moment ausgefallen? Weil wie viele Bilder kannst du damit machen?
Oh, das 6, weiß ich nicht.
400,
200,
300.
300, 400, so, und kommt drauf an, ja. wie man damit fotografiert und wie oft man die Kamera vom Auge hat. Ausgefallen nicht. Ich hatte einmal, bin ich ins Schwitzen gekommen, das war eines der ersten Hochzeiten mit den Fujis, als ich in der Kirche gemerkt habe, oh, Akku ist rot. Aber das zeigt er ja vorher an. Und ich meine,
wenn er rot ist, gehen noch zwei Bilder, oder?
Ja, vielleicht auch fünf. aber wenn du Speicherkarten wechselst, dann musst du ja auch darauf achten. Also ich wechsle keine Speicherkarten.
Muss ich ja nicht. Aber ich checke, ob ich müsste. Also ich gehe in die Situation anders rein. Mhm. Das ist.
Man gewöhnt sich dran. Also das ist nichts, was einen irgendwie in den Wahnsinn treibt. Und ich habe immer zwei von den kleinen Akkus in der Tasche. Mhm. Ich weiß, welche voll sind und dann wechsle ich die aus in einer ruhigen, also wenn es ein bisschen kritisch wird oder ich denke, jetzt könnte ich auswechseln, dann. Aber das
und
ist.
Die Hochzeiten schießt du mit der X-Pro 2, ne? Und nicht mit der XT2.
XT2, also ich habe zwei XT2s und eine X-Pro 2 und die XD2s sind so die Arbeitstiere und die X-Pro 2 ist eher sowas fürs Herz. Aber
ich glaube, ich habe mich vorhin versprochen, ich hatte die XT2 immer in der Hand.
XT2, okay. Ja, dann probieren wir vielleicht mal die X-Pro 2. Also die X-Pro 2 ist irgendwie so ein bisschen anders zum Fotografieren und ich mag die eigentlich lieber, wobei so einen ganzen Tag könnte ich damit nicht, weil der Sucher doch kleiner ist im Vergleich zu der XT2, ne? Aber
ja, okay. Darf ich euch zwei kleinen Schnuffelhäschen nochmal ganz kurz unterbrechen? Ich wollte nämlich vorhin bei Manuel schon reingrätschen.
Ja.
Du hast manchmal ja so ganz leicht den Hang, Dinge die etwas schwieriger zu machen, als sie sein müssen.
Du meinst Carlis jetzt?
Nein, ich meine jetzt dich, Manuel. Und zwar, weil du vorhin gerade das Speicherkarten-Thema angesprochen hast.
Ja.
Du fotografierst ja nun, du hast ja quasi den Luxus, dass du zwei identische Kameras hast, zweimal die D750. Warum steckst du nicht in jede Kamera 228er Karten rein und dann musst du auch diese Kontrolle, die ist erstmal obsolet. Also das Problem hast du damit schon mal gelöst. Im Übrigen genauso bei Fuji, da kann man ja locker irgendwie 128er Karten reinstecken und dann ist erstmal, da muss man sich jetzt nicht darüber nachdenken, ob man noch ein Bild frei hat oder so.
Genau, also das ist auch, bei mir sind auch tatsächlich zwei 128er Karten in jeder Kamera drin.
Mhm. Ja, so, Thema erledigt.
Genau.
Also das ist jetzt...
Ich mag das.
Das hast du vorhin als Grund angeführt, also als... Ja. Egal. So, Manuel, du manchmal denkst du ein bisschen komisch.
Ich habe überhaupt keinen Stress mit Speicherkarten, null. Also ich brauche für eine Hochzeit zwei. Okay, ich benutze 32er Karten, aber trotzdem reichen irgendwie zwei Karten. Also einmal wechseln praktisch. Und das muss ich irgendwie vor der Party einmal. Aber ich checke ja trotzdem, ob ich. Ich wollte das nur, dass die Akkuleistung gleichzusetzen ist, ähnlich mit der Bildspeichermenge bei Fuji. So habe ich das Gefühl, dass du es halt kontrollieren musst. Im Prinzip bei den Karten ja nicht müsstest oder nicht musst. Ja,
aber ne, wir können das jetzt mal als kleinen Tipp für dich nehmen. Steck doch mal in jede von deinen D750 264er Karten erstmal so einen kleinen Sprung nach oben und dann wirst du feststellen, dass du nämlich gar nicht mehr wechseln musst und das hat zwei entscheidende Vorteile.
Mhm, hat auch Nachteile.
Ich sag dir erstmal die Vorteile. Mhm. Erstens, du musst einfach nicht mehr wechseln. Sondern du musst dir um die Bildanzahl keine Sorgen mehr machen, du musst nicht mehr wechseln. Zweitens, dadurch, dass du nicht mehr wechseln musst, kann dir auch mit diesen beiden Karten, die du rausnimmst, nichts mehr passieren. Ab und zu werde ich dann so, oh, welche waren das jetzt? Oder du nimmst sie raus, frickel rum, bist nervös, die fallen runter. Das ist alles, du fährst, die Karten sind in der Kamera, wenn du zu Hause losfährst, und nimmst sie raus, wenn du zu Hause wieder ankommst. Und in der Zwischenzeit bleiben die komplett in der Kamera. Keine Wechsel-Action, kein gar nichts. Das Leben ist easy.
Wollten wir nicht über Fuji sprechen?
Ja, nee, aber das ist mein kleiner Tipp an mich. Du musst auch mal Tipps
annehmen. Ein paar Basics annehmen. Noch.
So. Nein, ich nehme überhaupt keine Tipps an hier. Mal. So, Fuji jetzt hier. Das, kaufst du jetzt eine Fuji oder nicht, Nils?
Das ist ein wohlgemeinter Tipp. So, jetzt Fuji. So, genau. Weil du, Kallis, du hast ja gerade schon angefangen, diese beiden Modelle so ein bisschen zu beschreiben. Also, ich spiele jetzt ernsthaft mit dem Gedanken, also im Grunde habe ich schon eine Kamera gekauft davon. Mhm. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben zwei sehr ähnliche Kameras. Ich glaube, die Bildsensoren sind sogar identisch.
Ja. Absolut.
Einmal die X Pro 2, die so ein bisschen retromäßiger ist, ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, glaube ich, ne? Und die X-T2, die so ein bisschen moderner wirkt einfach.
Ja, die, das eine ist halt so eine Rangefinder-Geschichte daran angelehnt, und die andere, die X-T2, ist einfach so eine Spiegelreflex-Geschichte, so vom Look her, vom Äußeren. Aber vom Inneren sind die ja absolut identisch, ne?
Ja.
Was die Technik angeht.
Der Viewfinder gefällt dir, bei welcher Kamera gefällt dir der Viewfinder besser? Weil das ist ja schon sehr entscheidend, weil davon leben ja diese Kameras auch so ein bisschen, von diesem elektronischen Viewfinder, oder?
Ja, also bei der X-T2 ist der Sucher deutlich größer. Dafür ist er bei der X Pro 2, bei der Rangefinder, eben durch die Bauweise irgendwie angenehmer, ne? Der ist ganz links außen an der Kamera und man datscht dann nicht permanent mit der Nase gegen das Display. Also das ist, wenn man mit dem rechten Auge fotografiert, ist es angenehmer. Aber von der Qualität und von der Größe her ist die X-T2 mit dem größeren Sucher auf jeden Fall die angenehmere Variante.
Ist der auch hoch aufgelöster oder ist der einfach nur größer? Und ist der auch schneller? Also schliert der nicht? Oder schlieren die überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie das heute in der modernen Welt so aussieht. Schlieren die noch, wenn man sich schnell bewegt?
Nein, da gibt's keine Schlieren. Das ist wie ein Live-Bild. Da gibt's keine Verzögerung, nichts. Bei beiden nicht. Und ich glaube, die X-T2 ist durch den größeren Sucher auch höher aufgelöst, ja.
Ja. Ja, okay.
Und gewichtstechnisch ist es tatsächlich ein Riesenunterschied.
Das ist ein Traum.
Mit welchen Linsen gehst du los?
23 mm 2.0 und 56, also quasi so äquivalent zu 35 und 85. Und dann habe ich noch ein 16 mm, 18 mm und ein 35 mm, also 24.
Warum hast du 16 und 18? Das hört sich sehr eng beieinander an.
Ja, das 18er ist sowas wie so ähnlich wie ein Pancake aufgebaut, ist sehr, sehr klein. Und das ist halt so eine Linse, so eine Alltagslinse bei mir, ne? Wenn ich die X Pro 2 irgendwie die Kinder fotografiere oder sonst irgendwo mitnehme in die Stadt, dann habe ich meistens die X Pro 2 mit dem 18er drauf.
Du hast eben ja. 2.0 gesagt, bei dem Sensor ist es dann äquivalent zu 2.8?
Ja, ungefähr. So ungefähr, ja.
Aber die anderen sind lichtstärker, ne?
1.4 und 1.2. Also okay. 1.2 ist das lichtstärkste, was Fuji hat.
Das auch da muss ich kurz einhaken, Manuel, das verstehe ich nicht. 2.0 ist 2.0, oder? Also
von
das ist ja nicht dunkler.
Nein, aber von der Schärfentiefe.
Die Frage ist, ob man das sieht, ne? Also ich behaupte ja, also ich zum Beispiel, ich fotografiere wirklich meistens 2.0 oder 2.2.
Yeah.
Und auch wenn ich mal ein Objektiv ganz aufmache auf 1.4 oder so, ich würde jetzt, hab noch nie gedacht, oh, das sieht ja viel, viel geiler aus.
Doch.
Ich denke, ja, nö, 2.2 ist ja super.
Doch.
Ja.
Also ich finde schon, dass man einen Unterschied zwischen 2.0 und 2.8 sieht.
Ja, da sieht man wahrscheinlich einen Unterschied. Ja, das ist richtig.
Ja, aber kommt ja immer drauf an, ne? Also das ist ja also.
Aber wenn die anderen 1.2 und 1.4 hast du gesagt sind, dann ist es ja ungefähr 2.0.
Ja.
Müsste ja eigentlich
wissen. Also man kriegt ein bisschen schon, man kann damit auch Bokehs fotografieren.
Ah, sehr gut.
Ja, aber gut, das ist jetzt ja, Diesen Fall, dass man so komplett umsteigt, wie du das gemacht hast, Kalis, könnten man ja nochmal separat beleuchten. Ich bin jetzt ja vollkommen egoistisch. Ich habe Kalis jetzt ja auch nur hier reingeholt, weil ich möchte meinen ganz persönlichen Fall besprechen und der bedeutet, Fuji wird mein Nikon-Arsenal hier ergänzen. In Situationen, wo mir Nikon, sagen wir mal, ein bisschen unangenehm ist. Weil es einfach eng, klein und ruhig ist. Und das ist einfach dann teilweise, ist mir es unangenehm, so, Punkt.
Aber bei dir ist es keine Gewichtsfrage, Gesichtsfrage. Keine
Gewichtsfrage ist das für mich nicht.
Oh. Nö. Gut trainiert.
Guck mal, Typ. Wir sind alle, die meisten sind alle hier so zwischen, keine Ahnung, 25 und 45. Und da vertrete ich ja nach wie vor die Meinung, habt euch mal nicht so.
Mhm. Sag ich meinem Rücken auch immer.
Ja.
Ja, spannend. Ja.
Und welche hast du denn jetzt gekauft? Also die XT2?
Nee, ich habe mir noch gar keine gekauft. Ich überlege noch.
Ach so, okay.
Ja, also ich tendiere zu der XT2, obwohl ich die X Pro 2 schöner finde. Aber weil du sagst, dass der Sucher irgendwie cooler ist und da man ja die meiste Zeit in den Sucher reinguckt, dass es schon ein sehr wichtiges Element der Kamera ist. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, weiß ich nicht, ob ich das irgendwie komisch fände, was du vorhin als Vorteil rausgestellt hast, dass der Sucher ganz auf der Seite ist, wenn die Kamera so, weiß ich nicht, wenn die so rechts vom Gesicht hängt. So, ich bin das ja sehr gewohnt, immer in der Mitte durchzugucken. Keine Ahnung, das ist nur so ein Gefühl, ob man da vielleicht ein bisschen komisch aussieht. Also aus der Perspektive desjenigen, der fotografiert wird, wenn man da so nebenher guckt. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch ein Vorteil.
Wenn, dann sehe ich das eher als Vorteil, weil man das irgendwie so ein bisschen mehr Gesicht dem anderen gegenüber zeigt und sich nicht hinter dem schwarzen Kasten versteckt, ne? Also.
Ja. Aber warum hast du dann nicht zwei X Pro 2s? Warum hast du die XT2 als Zweitkamera?
Na, wegen des größeren Suchers und wegen, weil die XT2 auch ein Klappdisplay hat. Und,
Das ist auch ein guter Punkt.
Ja. Und das sind die
zwei Punkte. Das wollte ich gerade fragen. Nutzt du viel das Live View?
Weniger als bei der Nikon D750. Also ich habe sie mehr am Auge. Aber in gewissen bodennahen Situationen oder sonst irgendwo schon, klar. Das auf jeden Fall.
Aber ist natürlich auch dasselbe, wenn du reinguckst, ne? Du siehst die Belichtung, ja, das ist ja schon ein entscheidender Vorteil.
Ja, zur Spiegelreflex. Ja, das ist wie Tag und Nacht. Also das ist.
Ja.
Ich glaube,
und,
dass ich.
Und auch gerade in sehr dunklen Situationen ist es ein Vorteil, oder? Dass du.
Ja,
hat die so eine Restlichtverstärkung?
Ja, also du hast quasi dann ein Nachtsichtgerät, ne? Du kannst dieses Live View, die Belichtungsvorschau ausschalten und dann hast du im Grunde genommen ein Nachtsichtgerät, womit du dann im Dunkeln alles gut sehen kannst, ja.
Und wie verhält sich da der Fokus in dunklen Situationen?
Naja, kommt drauf an. Also, irgendwo sind natürlich die Grenzen da gesetzt und das ist halt ein anderes Fokus, anderer Autofokus als bei den Spiegelreflexkameras. Aber man findet dann seine Wege und Möglichkeiten, ne? Also Zonenfokus und oder vorfokussieren auf was anderes und dann, also
hat man die Möglichkeit, manuell einzugreifen bei den Objektiven?
Ja.
Also
ja. Also ich habe das
geht das
so
gut?
Das geht hervorragend, ja. Man hat ein Fokus-Peaking, also du kannst sogar gleich sehen, wo der Fokus liegt mit dieser roten Schraffierung. Also das ist wirklich toll, ja.
Okay.
Wie verhält sich das mit Blitzgeräten? Also es gibt ja garantiert irgendwie so einen Fuji-Blitz, den man original von Fuji kaufen kann. Gibt es da auch zum Beispiel Yongnuo-Geräte, die darauf funktionieren? Oder ist man da im Augenblick voll auf Fuji angewiesen?
Nö, die Yongnuos kannst du nach wie vor manuell betreiben. Ist auch im Grunde genommen egal, ob das Yongnuo für Canon oder Nikon ist. Und dann gibt's natürlich für Fuji von Nissin gibt's welche, die auch TTL unterstützen und auch entsprechend von der Bauweise kompakter sind. Weil wenn du so einen Yongnuo-Blitz darauf packst, dann hast du hast du halt so einen richtigen Blitz da drauf. Ne? Und das sieht halt ein bisschen komisch aus. Aber es gibt, also ich habe Blitze von Fuji direkt, den EFX 500 und so einen ganz kleinen. Und das ist alles fein.
Gibt es da auch so Steuergeräte, dass du die praktisch irgendwo im Raum verteilen kannst und von der Kamera steuern kannst?
Ja, von Nissin. Nissin hat so ein Air Remote, heißt das, glaube ich. Das ist wirklich per Funk. Fuji bietet das nur auf Sicht an, ne? Also optische Auslösung.
Okay, das kannst du ja vergessen, ja.
Ja.
Und Kallis, ist denn auch deine Beobachtung, vielleicht leben wir ja alle in der Blase, ist deine Beobachtung, dass es schon einen sehr starken Shift gibt zu Fuji im Augenblick? Weil ich habe das Gefühl, dass jeden Tag irgendwer postet, dass er gerade sein Canon oder sein Nikon-Equipment über den Jordan geworfen hat und auf Fuji umgestiegen ist. Oder ist das nur meine, habe ich eine verzerrte Wahrnehmung? Also ist das, liegt da die Zukunft? Kann man das so, kann man das heute hier und jetzt mal einfach so festhalten und als Gesetzmäßigkeit festhalten?
Naja, ich glaube, dass Fuji einfach alles irgendwie in letzter Zeit ziemlich richtig macht und da einfach auf das hört, was die Fotografen wollen und fordern und deswegen auch da sehr stark ist. Aber ich glaube, ob das jetzt Fuji ist oder Sony oder sowas, also dass es spiegellos irgendwie alles in naher Zukunft sein wird, das glaube ich schon. Aber ob es ein Hype ist, ja, kann sein, aber das
Hattest du jemals diese Mittelformat in der Hand?
Nee, noch nicht, aber ich mein Händler hat eine E-Mail bekommen, dass er sich sofort bei mir melden soll.
Das wäre auf jeden Fall interessant, ne? Aber also
das, wie groß ist die?
Um ganz ehrlich zu sein, die würde ich mir am liebsten kaufen, aber das kann ich mir im Augenblick einfach nicht leisten. So.
Weißt du, wie teuer soll die sein? 4, 5, 6.000 sowas in dem Dreh, ne?
Ja, ich glaube bestimmt 8, ne?
8, oh. Ah, doch.
8, glaube ich, mit dem Objektiv oder ohne? Ich weiß es nicht. Also so um unter 10, aber ich glaube so oberhalb von 8, ja. Also um 8 so.
Ja.
Hm.
Ja. Aber auf jeden Fall, ein anderer Gedanke von mir ist auch entgegen dem von Manuel. Ich möchte mich jetzt schon mal mit der Technik von morgen vertraut machen. Ich mache mich auch mit der Jugend von heute vertraut. Ich möchte wissen, was die jungen Leute so benutzen, was sie fotografieren. Ich weiß, was auf der Straße abgeht und ich möchte auch wissen, irgendwann kommt der Punkt,
wo es dann heißt, jetzt musst du mal schnell. In deinem Alter braucht man einfach länger, um die Technik zu verstehen.
Ich möchte mich sofort mit den heißen Trends auseinandersetzen, damit, wenn es dann ernst wird, dann möchte ich nicht anfangen, oh hier, Electronic Viewfinder, das ist, damit kenne ich mich aber gar nicht auf. Nein, da muss man sich schon mal sofort, man muss wissen, was auf der Straße los ist.
Verstehe.
Und deswegen ist einer der Gründe, warum ich da heute einsteigen möchte.
Best Weed in Town. Egal.
Da kann Kallis jetzt nicht zu sagen, weil er das vorhin nicht mitbekommen hat. Ja. Das ist unfair jetzt.
Ja, schön. War auch nur für dich gemeint.
Ja. Okay, also wir können das gerne auch nochmal vertiefen.
Ja, wenn du eine kaufst, sowieso, oder?
Ja, aber dann.
Ja, ach so, mit Kallis meinst du?
Stimmt, dann bin ich ja der offizielle Experte. Stimmt, dann müssen wir auch gar keinen mehr einladen. Ja, aber Kallis, wir haben dich vorhin gar nicht vorgestellt. Du sitzt in der Nähe von Bremen, ne?
Genau.
Du sitzt ja in der Nähe von Bremen. Hast du auf deiner Website www.kallis.de eine Strecke, die du komplett mit Fuji fotografiert hast, wo man sich das mal angucken kann? Oder bist du noch nicht so weit?
Nee, da gibt es also das. Nee, die nee,
so gut sind die nicht. So gut sind die nicht.
Also
Hochzeiten fotografiert, okay, fürs Portfolio reicht es aber noch nicht.
Ja, ich locke die Kunden mit den Nikon D750 Fotos mit Tilt und Shift und dann tauche ich mit Fuji auf. So ist mein Plan.
Super.
Ja, okay.
Das ist auch was für Nils.
Nein, also seit wann, oder wenn ich mir jetzt tatsächlich bei dir jetzt ein paar Fuji-Bilder angucken möchte, vielleicht auch im Facebook-Stream, seit wann fotografierst du Fuji? Also ab wann sind so deine aktuelleren Bilder vielleicht? Das, was du jetzt veröffentlichst, werden auch wahrscheinlich Fuji-Bilder sein, oder?
Das, was ab dieses Jahr kommt, ja. Der Wechsel war letztes Jahr im Oktober, glaube ich. Und genau.
Ja?
Ein paar kleinere.
Also nach der Saison sozusagen dementsprechend, okay.
Ja, so, genau, ja.
Ja. Ist ja ein ganz guter Zeitpunkt, ja. Hätte Nils auch so gemacht eigentlich.
Freunde, ich sehe gerade, bei mir ist diese Kamera hier durgchestrichen. Seht ihr mich eigentlich?
Nee, kein Stück.
So ein eingefrorenes.
Ist aber ganz gut.
Das
ist ganz
mich,
okay.
Warte,
ist ganz
mal,
okay.
Ich mach das mal an.
Oh nein.
Jetzt denke ich gerade so, wahrscheinlich total unfair. Ihr konnt mich die ganze Zeit nicht sehen, oder was?
Ach, verdammt.
Aber du hast ja was an, also
das
ist gut.
Bis eben war das so entspannt.
Ja.
Also Kallis hat die deutlich bessere Gesichtsfarbe übrigens. Du bist sehr lila bei mir.
Ja, ne? Das also, kommt, weil du bist ja, du hast ja dieses komische pinke Ding an
und das strahlt
dich an. Bei mir auf dem Monitor und der Monitor logischerweise, die Farben kriege ich alle ins Gesicht.
Ja.
So, daran liegt das.
Ja, zauberhaft.
Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich bin, ich war ja lange Zeit, hat's mich nicht wirklich interessiert und das kam bei mir wie so häufig aus dem Nichts. Da denke ich drüber nach und denke so, geil, das jetzt hätte ich richtig Bock, so ein Ding auf Tasche zu haben, um da irgendwie Sachen zu machen, die mir vorher so ein bisschen Unbehagen bereitet haben. Und jetzt habe ich Bock, mir so ein Ding mal zu besorgen und mich damit anzufreunden.
Ja, mach das.
Sehr gut.
Ja. So, Manuel, hey. Du kaufst dir 64 Gigabyte Karten, besser 128.
Mhm, ja, Chef.
Ne? Gut, alles da. Carlis hat 128er drin.
Jawohl.
Sehr gut.
Und du kaufst dir die verdammte Fuji.
Um sie dir dann auszuleihen.
Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich hatte sie. Ich schau mir das mal an. Tiltshift, ja, genau, ich bin so ein großer Tiltshift.
Um sie dir auszuleihen, damit du das mal in Ruhe testen
aber
kannst.
Aber dafür gibt es ja auch Adapter, ne? Es gibt ja, ja. Von Valimax kannst du ja auch so ein 24 mm Tiltshift. Dann hast du ungefähr, 35, 40 mm.
Ich habe einen 24er sogar. Könnte ich dann.
Ja. Könntest du mit dem Adapter? Würde gehen. Ja.
Und das probiere ich tatsächlich mal bei Nils aus dann.
Ja, und dann.
Nils, bestell dir mal den Adapter mit dazu. Unbedingt. Ja?
Ja, habe ich aufgeschrieben, Manuel, wird gemacht. Plus Adapter.
Sehr gut. Brauchen wir hier für die Sendung.
Carlis, noch eine wichtige Frage. Was ich jetzt im Rahmen meiner Recherche über Fuji sehr häufig gelesen habe, ist, dass die sollen fantastische JPEGs haben.
Ja.
Kannst du das bestätigen? Erstens sehen die JPEGs per se schon mal gut aus und B, wenn du die nochmal in Lightroom ein bisschen verbiegen möchtest, haben die JPEGs auch so ein bisschen Rums? Oder?
Die haben durchaus Rums. Also die JPEGs, die du rauskriegst, die kann man nicht mit denen von Nikon und Canon vergleichen. Du kannst gleich eine Filmsimulation drauflegen, du kannst die Tiefen und die Lichter kontrollieren, die Farbe pushen und runternehmen. Und man hat da einfach einen anderen Bildlook, den man schon roh aus der Kamera rauskriegt. Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, welche Einstellungen in welcher Lichtsituation was bewirken. Und hinterher, wenn du die in Lightroom reinlädst, hast du bei der Belichtung auf jeden Fall Spielraum. Also, aber das brauchst du ja nicht. Ich glaube, meinen Belichtungsregler habe ich, seitdem ich die Fuji habe, nicht ein einziges Mal mehr angefasst. Ne? Also die Belichtung sitzt auf dem Punkt.
Traust du dich das denn? Eine ganze Hochzeit, traust du dich das, in eine ganze Hochzeit in JPEG zu fotografieren?
Ach, das wäre ein Traum, ne? Also wenn ich da...
Das wäre ein Traum mit 128 Gigabyte Karten.
Ja, die ganze Saison.
Genau.
Sehr gut. Nein, ich fotografiere parallel, RAW und JPEG aktuell und gucke mir immer wieder die JPEGs an und probiere damit ein bisschen
Moment, muss ich kurz eingreifen. Du fotografierst das Backup als JPEG oder?
Nein, also Backup ist bei mir immer das, was auf der Hauptkarte auch ist. Also, aber.
Ach so, du fotografierst auf die Hauptkarte JPEG plus RAW?
Ja.
Und auf das Backup auch JPEG plus RAW?
Ja, ja.
Ah.
Merkt man das in der Geschwindigkeit der Kamera oder ist das scheißegal?
Nein, das ist ja keine Nikon D750, wo du nach 5 Bildern aufhören musst. Ne?
Und was ist jetzt der Mehrwert davon, dass einfach nur, weil du dich immer dafür interessierst, wie hätte das JPEG ausgesehen, wenn ich es denn hätte gemacht hätte, dass du dir ja diese Frage nicht stellen musst, oder?
Genau, das zum einen das und zum anderen, wenn ich Bilder irgendwie schnell haben muss, dann kann ich mir die einfach von der Karte runterziehen und was weiß ich, dem Paar schicken oder ausdrucken
logisch,
posten, was auch immer, ne? Also du hast gleich schöne JPEGs, die da schon in allen Bereichen eigentlich ganz gut aussehen.
Ja, aber
und ganz kurz nochmal, legst du auf die RAWs dann nochmal einen externen VSCO-Filter oder irgendwie sowas?
Kein VSCO. Ich hab da einen eigenen und der basiert aber wiederum auf die Profile der Fujis.
Okay, dann passt das. Okay.
Genau.
Aber du könntest ja VSCO nehmen. Das ist jetzt eine persönliche Entscheidung von dir.
Aber dann würde man mit den JPEGs nichts mehr anfangen können, weil das wäre tatsächlich dann ein anderer Look.
Das wäre dann doppelt gemoppelt, ne? Wenn du da noch VSCO rauflegst, das ich weiß nicht, was da rauskommt, aber.
Ja.
Okay. Nein, ihr habt euch jetzt gerade missverstanden. Aber
stimmt beides. Also die Frage hatte ich auch, darum passt es. Also ich habe Carlis schon verstanden, er mich auch, okay. Nils. Hey. Gut,
aber es wäre ja wirklich ein Traum, also ich könnte es mir zum heutigen Zeitpunkt, würde es mich auch ein bisschen unruhig machen, eine Hochzeit komplett auf JPEG zu fotografieren, aber es wäre ja wirklich ein Traum, wenn die, sagen wir, wenn wir jetzt mal 3 Jahre in die Zukunft denken, mhm, und es würde ein Tool geben, zum Beispiel, dass man ähnlich wie Lightroom oder Lightroom, dass man in Lightroom sich ein Preset anlegt, was man auf die Kamera überträgt.
Das wäre sowieso super, ja.
Ne, wo dann die Kamera weiß, wie das JPEG zu verarbeiten ist, dass man das halt nicht auf diesem kleinen Kameradisplay mit diesen kleinen Knöpfen da hinten machen muss, so Lichter runter und ein bisschen mehr Kontrast. Wenn du da wirklich dir ein geiles Lightroom-Preset auf die Kamera laden könntest, ich würde nur noch in JPEG durchfotografieren, das wäre total geil. Wenn
ja, oder Post,
wenn das einfach kein Thema mehr ist.
Das ist doch eigentlich, dürfte eigentlich auch überhaupt nicht schwierig sein, aber die Kamerahersteller sind alle viel zu eigen da.
Ja.
Wenn da eine Schnittstelle wäre, das wäre wirklich fantastisch. Genauso, ja, wenn 2 Kameras miteinander reden könnten, ne?
Das, ja, das wäre ein Traum.
Ne? Wenn du einmal die Belichtung einstellst und die andere Kamera synkt sich da drauf oder so, ist ja ein Hammer.
Ja.
Ach so.
Ja, das hatten wir ja schon mal, ne? Dass wenn du aus der Kirche rausrennst, dass dann
genau
plötzlich gehst bei der einen mit ISO wieder auf 100, weil draußen ist strahlender Sonnenschein, zack, genau, und die zweite kapiert das, oh, wir sind draußen, auch ISO 100.
Ja. Und es wäre so einfach.
Stil, ne? Es wäre eigentlich einfach, ja. Mhm. Stimmt.
Aber noch eine Sache, hier ISO und umstellen und so weiter. Seitdem ich die Fujis habe, also die stehen bei mir seitdem, glaube ich, immer im Automatikmodus. Also manuell fotografiere ich wirklich nur, wenn das Licht konstant ist. Alles andere Automatik, also Blendenvorwahl, Auto-ISO, Auto-Zeit und los. Und mit einem Rädchen vorne die Belichtungskorrektur entsprechend einstellen.
Aber verlierst du dann nicht die Kontrolle, weil viel ist doch, also viele Sachen unserer Arbeit, wenn wir zum Beispiel ein Porträt-Shooting haben jetzt oder so, ne? Mhm. Dann ist ja viel deiner Kreativleistung auch der richtige Umgang mit Licht. Wir hatten ja schon hier auch im Podcast, ich hatte schon oft über Lichttaschen gesprochen und
Helldunkel.
Da kommt die Automatik doch total durcheinander, oder?
Na, du hast eine Ausgangsbelichtung. Und dann steuerst du plus minus und kannst ja direkt deine Lichtsituation sehen.
Ach so, meinst
sehen,
du das?
Ne? Also du siehst ja, Nils, kauf dir mal die Kamera und.
Ja, da müsst
du rennst.
Okay, ich habe verstanden, was du meinst. Ja. Das wäre tatsächlich jetzt ein neuer Workflow für mich, weil ich nahezu, ja, ich fotografiere immer, also voll manuell sozusagen.
Ja,
das
hab
wäre
ich jetzt, auch.
Das wäre
hab
eine Umstellung. Auch. Das müsste mein Kopf erstmal begreifen, dass ich das zulasse. Also
ja.
Aber du rennst auch nicht in zu lange Belichtungen rein oder sowas aus Versehen. Da ist die Kamera intelligent genug.
Genau, das kannst du ja vorher festlegen, dass die erst ab 1/160 reagiert. Und darunter geht dann halt die ISO hoch bis, was weiß ich, 12.000 oder so. Und alles gut.
Ja, gut. Ja, Nils, bestell mal.
Jawohl, Chef.
Ich von Tegel komme ich zu dir.
Gemacht. Ich sorge dafür, dass du hier bist. Wenn du wiederkommst, soll ich dich vom Flughafen abholen damit.
Genau, aber den Adapter, ganz wichtig, der Adapter für
der
das
Adapter.
Tilt-Shift.
Richtig.
Könntest du vorher bei mir zu Hause vorbeifahren, da liegt noch das 24er. Einmal.
Ja, ist in Ordnung.
Zauberhaft.
Ich spreche mit Lisa, die gibt mir das raus und dann hole ich dich vom Flughafen ab.
So machen wir das. Kalis, genau. Vielen Dank. Das klappt super so. Nils, gerne. Können wir öfter machen, ne?
Super. Also, als wenn ihr beide neben mir sitzt.
Über 3 Kontinente. Ach nee.
Ja.
Nicht ganz.
Fast.
Bremen, Berlin.
Ja.
Aus aber den Becks-Werkshallen.
Genau, genau.
Zauberhaft. Kinder, ich muss an den Strand.
Ja, alles klar. Wir, Manuel, du bist raus. Kallis, wir haben noch ganz kurz was zu besprechen und ja, ich
alles klar.
Sagen. Oh, da war gerade Besuch.
Oh, Frieda.
Ja, genau. Aber wir sind auch durch. Es war herrlich, mit euch zu sprechen. Manuel, viele Grüße nach Mexiko.
Ja.
Danke.
Liebesgrüße nach Mexiko. Liebesgrüße.
Ja,
tschüss.
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 Ciao. Ciao.
Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. 5 de mayo on Tuesday, and I hoped we'd see each other again.